Darf ich bitten?
Willkommen beim Austro-Podcaster. I am from
Austria. Neben mir sitzt Frau Christek und ich bitte Sie jetzt um die Bestätigung, dass sie da ist.
Ja, du lässt ja immer neue kecke Variationen der Eingangsfrage
einfallen. Ja, weil ich irgendwie der Fadess einen Riegel vorschieben möchte. Herzlich willkommen bei unserem Austro-Podcast. Genau, es gibt uns wieder. Hin und wieder machen wir was Neues, natürlich auch immer nur dann, wenn die Gäste auch spannend genug sind, ja, und das wird auch heute so der Fall sein. Ich fange an in der Erwachsenen-Sie-Version an. Vis-à-vis von mir sitzt Herr Rudolf Nemetschek, den ich jetzt, nachdem er der Ältere ist,
hallo,
drei Jahre Unterschied, dich um das freundschaftliche Du bitten darf, um dieses Gespräch weiter fortzuführen.
Hallo, ich freue mich, dass ich da bei euch eingeladen bin. Das mit den 3 Jahren älter, das überlegen wir uns dann noch.
Ja, klar, also
ich gebe zu, wir wollen das jetzt nicht weiter
breitreden.
Contenance.
Ja. Also, wir sind ja unter uns und ich weiß, dass auch eine nicht unwesentliche Anzahl der Podcastle-Fans, ja, die sind irgendwie mit uns aufgewachsen. Rudi, es hilft nichts. Frau Christe sitzt da, eine glühende Minisex-Fanin. Ja. Ich muss jetzt alles irgendwie gendern, ja, nur damit ich mir nicht irgendwie was einziehe.
Fanin.
Gibt's Fanin? Gibt's das?
Okay, nur Fähnlein, Fieselschweif von Dick Trikot.
Vielleicht kann uns irgendwer Fanin schreiben, ob ich das richtig mache.
Ob's Fanin gibt.
Aber du fühlst dich auf jeden Fall von mir weiblich angesprochen.
Ja, ich fühle mich angesprochen. Ja, ich freue mich ganz besonders, weil ich halte Minisex für die beste Liveband aller Zeiten.
Das freut mich, weil
schon.
Ich kann mich erinnern, du hast einmal geschrieben, ich verfolge dich auf Facebook. Irrsinnig witzige Geschichten, die du dort verbreitest.
Danke,
ich liebe
mich.
Sie. Wir haben auch dein Buch gekauft, selbstverständlich.
Aber wirklich? Jetzt hätte ich das heute mitgebracht.
Kein Thema, ja. Also, ich bin mit meiner Frau völlig informiert. Und du hast damals das Konzert gesehen und hast gesagt, wie kann das sein, dass der noch solche Moves drauf hat, ja?
Ja, also mega. Das war so zwischen diesen Corona-Lockdowns im Metropol. Glaube ich,
war das.
Und das war wirklich legendär. Also ich habe noch nie so einen Spaß gehabt beim Konzert und ich habe noch nie gespürt, dass die auf der Bühne so einen Spaß haben.
Freut mich.
Ja.
Du hast gerade das Altersfass selbst wieder aufgemacht.
Ja.
Wie kann das sein, dass der noch solche Moves drauf hat?
Bitte. Nein, ich bin ja einer, der steht total auf sein Alter.
Ja.
Weil die Alternative wäre jung sterben, was nicht wirklich eine tolle Alternative ist. Ja. Also ich bin 68 und es ist großartig. Ja.
Aber dann, das ist ja das Wunderbare daran, dass man ja genau mit diesem Alter auch so viel erlebt hat. Ja. Gerade was also die österreichische Popularmusik betrifft. Ja. Das, was bei euch angefangen hat damals mit dem Schalter-Label, sag ich jetzt einmal, ja. Was ihr damals gemacht habt, ihr wart ja damals wirklich im Aufbruch begriffen und habt diese österreichische Popularmusiklandschaft ja begonnen, fast am Kopf zu stellen.
Danke, das stimmt, ein bisschen.
Zumindest. Ja, nein, also zumindest ist das so rübergekommen.
Also für mich ist es immer so, dass es immer Geschichten gibt und eine Geschichte zu jeder Sache, die es überhaupt gibt. Also Sachen, die keine Geschichte haben, die sind eigentlich unglaubwürdig. Und die Geschichte, die in den späten 70er Jahren und vor allem ab den 1980er Jahren angefangen hat, die war eine in der Musikwelt eine sehr, sehr prägende. Weil davor gab es natürlich auch Musik in Österreich und in Wien. Es gab tolle Beatbands und so. Und es gab auch schon den Charlie Ratzer. Und. Aber es gab eigentlich keine Pop-Szene, so wirklich. Es gab zwar Austropop, das damals von der Frau Eva-Maria Kaiser protegiert wurde, aber das war irgendwie eine andere Welt. Ja. Und dann gab es auf einmal was mit dem Punk und so und mit der New Wave vor allem in England und Amerika so richtig losgegangen ist. Und das Ganze hat sich dann auf einmal in Österreich auch wiedergefunden. Und das war wirklich etwas, wo ich sagen muss, da ist in kurzer Zeit sehr viel produziert wurden, teilweise natürlich auch Sachen, die man danach nicht mehr lange gehört hat, aber auch manche Sachen, die dann man sehr lange gehört hat. Da ist Minisex dabei, da ist Radiowabel dabei, da, Da ist da unser lieber Freund Falco dabei gewesen. Da ist dabei gewesen der Hansi Lang und, ja. Oder der Tom Petting. Also super Geschichten sind da passiert. Und wir haben ein Label damals gegründet und haben eben einige Sachen auch produziert.
Der Forcher und du. Ihr habt das gemeinsam gemacht, ne?
Der Eberhard Forcher und ich, wir haben das gemacht, genau. Da waren auch unsere eigenen Bands drinnen. Und eigentlich bin ich nur immer froh, dass das damals passiert ist. Und ich glaube, dass diese Geschichte prägend war für viele Sachen, die danach kamen. Auch wenn jetzt manche jungen Kollegen gar nicht wissen, dass es einen davor gab. Ja. Kinder aufwachen, es gab eins.
Du hast ja schon jetzt auch den Namen fallen lassen, Tom Petting, Minisex. Du arbeitest ja auch beruflich mit Sprache.
Ja.
Das habe ich lustig gefunden, irgendwie diese, weil du bist ja mit dem Eberhard Forcher auch gut befreundet, ne? Warum heißt eines Minisex und das andere Tom Petting?
Wobei man dazu sagen muss, der hat ursprünglich geheißen Toten Jeschkos, ja.
Okay.
Das wissen jetzt nur ältere Kolleginnen und Kollegen, was das bedeutet, war aber ein, sagen wir, sehr weniger gesellschaftsfähiger Name, ja. Nur ist es so, also meine Geschichte ist die, dass ich eigentlich ja, ich habe Sozialarbeit und Pädagogik studiert, bin dann Profimusiker geworden, was mir geholfen hat, das Studium davor, dass ich diese Karriere überlebt habe, ja, weil viele meiner Kollegen sind gestorben dran. Wir hatten wirklich nur Rock'n'Roll und alles, was man braucht. Und danach habe ich mir gedacht, ich kann nicht immer Hits schreiben. Und vor allem unsere Nummern waren ja sehr beliebt bei der jungen Menschen. Und es ist eine sehr komplizierte Geschichte, wenn man immer Hits schreiben muss. Und habe ich eigentlich mal, ich habe selber ein Kind schon gehabt, habe mir gedacht, ich muss auch Geld verdienen. Mhm. Und habe mich irgendwie dann in die Werbeszenerie begeben und habe dort direkt von der Hitparade als Junior-Texter in einer der größten Werbeagenturen begonnen und bin dann innerhalb kurzer Zeit von Junior-Texter, Kreativdirektor, Executive Creative Director bei internationalen Agenturen wurden und habe damit mit meinen Worten eigentlich immer wieder Geld verdient. Habe eine sehr kritische Distanz dazu. Ich unterrichte heute noch an der Uni und an der Werbeakademie Werbung. Und ich finde, es gibt so viel schlechte Werbung, dass es nur gut sein kann, wenn man viele Leute ausbildet, die vielleicht bessere Werbung machen.
Kannst du dich noch an die erste Kampagne erinnern, die du gemacht hast? Ja, was war
meine erste Kampagne, wie direkt dort angefangen habe, ich musste Kleinanzeigentexte schreiben für Camellia Damenbinden. Ja. was relativ kompliziert war, ja. Weil, sag mal, ich war jetzt kein Experte für Damenbinden, aber es ist gelungen. Das Interessante bei Werbung ist ja, das hat sehr viel damit zu tun gehabt, mit dem, dass man, wie es in der New Wave dann auf Deutsch bei uns davor war, kurze, prägnante Bilder entwirft oder kurze, prägnante Texte schreibt. Und das verbindet eigentlich Werbung und die Art von Songs und Texte, die wir produziert haben. Ja.
Weil die waren ja auch immer sehr kurz, prägnant und sehr quasi fokussiert dann. Und jetzt im Gegensatz
von wenigen Worten ein Bild entwerfen. Wir waren ja verhasst, ja, bei den alten Austropopern.
Wirklich?
Ja, weil das war bei mir eine neue Welt, ja, die da aufgemacht wurde. Ich meine, verhasst, ich tue immer ein bisschen übertreiben.
Ja, muss man in der Werbung, ne? Bigger than life.
Ja, aber lass uns einmal, wir reden da dauernd irgendwie über Hits. Ja. Aber lass mich vielleicht ein bisschen den Erinnerungsanker werfen. Zum Beispiel, ich fahre mit dem Auto. Franz und Lola oder du kleiner Spion, Eismeer. Rudi, gib Acht, was er selbst offensichtlich beherzt hat, ja, beherzigt hat.
Rudi, gib Acht.
Also da hat sich schon viel getan.
Absolut, ja. Aber das waren alles Beispiele, die du genannt hast, wo ich ja in Demut mich niederknie, auch vom Publikum. Das ist teilweise vor 40 Jahren entstanden, vor 38 Jahren, vor 37 Jahren. Und die Sachen rennen noch bis zu 1000 Mal im Jahr im Radio. Ja. Das ist was ein Kompliment ist. An uns, die wir das halt gemacht haben. Und das, bin da sehr dankbar, ja. Das ist kein Thema, ja. Aber es sind alles kleine Bilder, kleine Miniaturen eigentlich, ja. Und was ich nur vorhin gemeint habe, dass alte Austropopper Haas waren auf so einen neuen Zugang. Es waren ja eigentlich so, also ich fahre mit dem Auto, das dann irgendwie auch bei was in jedem ÖMTC Almanach vorkommen ist und alles mögliche. Das ist ja eigentlich ein Verkehrsunfall, ja, der dabei beschrieben wird. Ja.
Zu viel passiert um mich, doch deine Augen scheinen noch blau, 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 über mir der Himmel so blau.
Blau.
Alles um mich zerbricht in blau, blau, blau.
Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Wörter der Song hat, aber vielleicht 30, 40 Wörter, viel mehr hat er nicht. Ja. Und gleichzeitig aber ein irrsinnig starkes Bild. Ja. Und genau das war eigentlich der Unterschied zu Liedermachern zum Beispiel, ja, die sehr lange Geschichten erzählt haben. Wobei ich muss dazu sagen, also ich bin politisch definitiv auf der Seite der Liedermacher gewesen, ja, aber nicht auf der Art, wie man Musik macht. Das war ein anderer Zugang.
Die Lieder haben ja auch politischen Hintergrund gehabt, weil bei Rudi gib acht.
Das war der erste Stalker-Song. Mhm. Ja. Oder zum Beispiel eben auf der Platte, die jetzt gerade wieder veröffentlicht wird, als Vinyl, Bikini Atoll. Auf dem Bikini Atoll. Ja, da fühlen wir uns wohl. Das kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen. Bikini Atoll war ja der Platz, wo die Atomtests der Amis stattgefunden haben. Und natürlich war das eine irrsinnige ironische Aufarbeitung mit Themen, die noch immer nachgewirkt haben. Das war natürlich einige Jahre davor, wo das stattgefunden hat. Und das waren auf einmal neue Bilder über Themen, die, oder du kleiner Spion, das war Nummer 1 in Berlin zum Beispiel. Ja.
Ja, du kleiner Spion, du kleiner.
Stimmt es, dass das in Hamburg verboten war?
Nein, es wurde dann eigentlich aus dem Programm genommen, weil damals hat es noch die Mauer gegeben. Mhm. Und es war dann so, dass das nicht geliebt wurde, ja, aber wobei das ist zum Beispiel bis in Schweden irgendwie veröffentlicht worden, ja, aber das waren so Sachen, wo ich mir denke, auch das war eine Ironie auf Macho-Symbole und, ja, du kleiner Spion, wobei überhaupt der Name Minisex, wo ich oft gefragt wäre, war ja auch ungewöhnlich, heute die jungen Hip-Hopper denken sich, der alte spinnt, Minisex ist ein Deppert. Das war damals noch, man konnte erstens einmal mit Sex, mit dem Begriff Sex noch ziemlich provozieren. Zweitens einmal war Minisex eigentlich so eine Geschichte, da gab es so Schund-Romanhefteln, so, was weiß ich, Alan Wilton und alles Mögliche. So
Kriminalkommissar.
Ja, irgendwo. Und hinten waren immer so Kleinanzeigen mit gezeichneten Bildern. Also nicht einmal Fotos oder so. Und da gab es so Produkte, also die X-Ray-Brille, wo man Frauen nackt sehen kann.
Wirklich?
Wenn man die
aufsetzt.
Naja, Unterwäsche. auf die Nacktsicht war ja, sondern du konntest angeblich die Unterwäsche sehen. Ja, du konntest durch den Rock schauen.
Ja. Aber das war faszinierend, ja, weil ja, natürlich hat man sich gedacht, das wird wohl nicht funktionieren. Und darauf haben wir uns gedacht, eigentlich muss man das umdrehen, ja, diesen Wahn und mach mal Minisex, weil Sex muss ja immer groß sein. Ja. Ja? Mach mal Minisex. Und das war ein Name, der ist sehr gut quasi merkfähig gewesen. Also in der Landschaft war der irrsinnig merkfähig. Und wie wir das erste Mal in Metropol gespielt haben, das damals noch einen betrunkenen Wirten gehört hat, hat der wirklich geglaubt, dass wir so irgendwelche Gogo-Tänzerinnen, die barbusig sind, mitbringen und so. Aber jedenfalls war das ein lustiges Spiel. Mit so Provokationen und so. Das ist heute viel schwerer
gewesen. Ja, so, ja. Heute hast du das F-Wort, verstehst du? Und das kommt ja.
Naja, und vor allem, es wird ja alles, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Rappern oder so, da wird ja alles gesungen, da kommt ja ständig vor, Nuttenkoks, was auch immer. Ja. Also es gibt ja nichts, wo du noch provozieren kannst.
Ist das, ne? Ganz vehement natürlich. Ja. Quasi enttabuisiert worden, ja. Mhm. Aber früher war überhaupt in der Zeit, wo wir begonnen haben, ja, hat man noch natürlich mehr Aufmerksamkeit erregen können, ja. Mhm. Weil es auch weniger mediale Kanäle gab, was einerseits ein Nachteil, aber auch ein Vorteil war. Weil wenn man einmal auf einem Kanal unterwegs war, hat es die halbe Nation mitgekriegt.
Ja.
Aber Rudi, ich meine, ich verstehe da, dass du dich jetzt in dieser Austropop-Welt nicht irgendwie zurechtgefunden hättest, ja. Aber trotzdem hat man ja auch begonnen, auch irgendwann mit steigendem Erfolg auch dieses Label umzubinden. Ihr wart quasi Austropop.
Absolut.
Wie ging's dir da?
Ja, Austropop war für uns ein Label, das in dieser New Wave-Zeit ja halt aus einer anderen quasi Zeit kam, ja. Und wir waren der Aufbruch quasi, ja. Deshalb haben wir uns nie in diese Kategorie eingeordnet. In der Zeit dann danach, wie wir auch nicht mehr live auftreten sind, was wir übrigens seit 15 Jahren wieder tun oder seit 10 Jahren, hat sich das dann irgendwie aufgelöst und mittlerweile habe ich überhaupt kein Problem mehr damit, ja. Also Austropop ist für mich ein Begriff, der hat jetzt wieder irgendwie an Brillanz gewonnen, ja. Nur wie wir angefangen haben, waren wir der Aufbruch, der Gegenpol dazu, ja.
Es gab ja auch eigentlich wenig Vergleichbares in Österreich, oder? Also in Deutschland eher halt dann so wie, weiß ich nicht, Blümchenblau Ideal.
Also es gab einige Sachen in Österreich, aber unser befreundete Band war Ideal. Mhm. Mit dem Schlagzeuger Hansi Behrendt habe ich nach Minisex dann sogar ein Projekt, eine Band gehabt, ja, in Berlin, die jetzt nicht irrsinnig hitparadenmäßig unterwegs war. Also das war eigentlich, wir haben uns ja eher da an solchen Dingen orientiert. Oder auch natürlich an England und Deutschland, England und Amerika, wobei England und Amerika eher, sagen wir, von der Attitude her interessant war, ja, weil da waren die Zerstörer unterwegs, ja. Mhm. Also mein Lieblingspopstar ist der Iggy Pop.
I am a passenger.
Und du hast aber auch, das habe ich in einem Interview gelesen, finde ich sehr faszinierend, als alter Schlagerliebhaber, quasi inspiriert dich ja auch Schlager.
Das war eben was, danke für den Hinweis. Das kann man sich auch wenig vorstellen heutzutage. In dieser New Wave-Zeit ging es einmal darum, quasi ein neues Soundbild zu entwerfen, das teilweise eben eine Spur anders irgendwie sich angehört hat, als wie die normalen österreichischen Pop-Songs, ja. Und dann hat man eben auch gewisse Provokationen irgendwie mit eingebaut. Und zum Beispiel eine der Provokationen war, eine positive Provokation, dass man sich eigentlich mit Schlager erlassen hat. Die man allerdings zum Beispiel relativ denaturiert und brutal irgendwie umgesetzt hat, ja. Und ich meine, es gibt großartige Schlager, ja, ich sprenge alle Ketten zum Beispiel, oder auch Mama Stein und Eisen bricht und so. Und das genau war so der Punkt, wo man, wenn man jetzt im U4 auftreten ist und auf einmal einen deutschen Schlager gesungen hat, hat das schon irgendwie die Leute gerissen, ja.
Weil es ja damals völlig verpönt war, ne? Ja, weil man wollte genau. Nur von dem weg,
genau.
Von diesem Happy-Baby-Schlager-Image, genau. Ne?
Und es gibt ja wirklich, also, ich habe auch immer wieder, also die ersten 5 Singles, die ich gekauft habe, als 14-Jähriger, da war dabei zum Beispiel neben Chetem selbstverständlich. Christian Anders, ja.
Ja, es fährt ein Zug nach nirgendwo, oder?
Nee, ja, geh nicht vorbei.
Ah, das ist auch schön.
Geh nicht vorbei, als wäre nichts geschehen. Es ist zu spät.
Aber das kann man sich nicht vorstellen, dass eigentlich, sagen wir, würde Hund oder halb wilde Hunde einfach damit augenzwinkernd irgendwie kokettiert haben mit solchen Dingen. Mhm. Also ich finde das auch total lustig und notwendig. Ja.
Ja, ein schöner Song ist ein schöner Song.
Richtig.
Ich habe dem Maffei einmal gesagt, pass auf, ich verstehe nicht, warum du immer auf dein Du losgehst, auf dieses Lied Du. Für mich ist das eine unglaublich schöne Nummer.
Ja, ja, er wollte es nicht mehr, oder was?
Nein, ja. Er wollte immer, weil das war aus seiner Schwager-Ära. Und dann hat er zu mir gesagt, das wundert mich jetzt nicht, dass du das sagst, weil der Clarence Clemons, ja, der Saxophonist vom Springsteen, der hat ja auch mit Maffei gespielt. Der hat immer gesagt zu ihm, er versteht das nicht, das ist einer der besten Songs überhaupt, du brauchst dich nicht dafür zu genieren. Weil ein Song ist ein Song, wenn er reingeht.
Richtig, nein, es gibt einfach tolle Melodieführungen. Ja. Also zum Beispiel, wir schreiben jetzt immer auf unsere Konzertplakate drauf: Schöner Lärm, famoser Krach und unvergessliche Melodien. Und das ist aber genau das ist das, diese Zusammenführung von dem, auf was ich stehe. Ja. Aber auch schon ziemlich Krach, Chimbum, ja. Aber Melodien sind auch leiwand.
Du, ich möchte da noch, auf, was die Schalterzeit betrifft, auf eine Person zurückkommen, deren DNA ja auch in dieser Firma hier drinnen steckt. Das ist die Sony, und Teile der Sony bestehen ja aus der alten Ariola und der ehemalige legendäre Ariola-Chef Stefan von Friedberg, der hat euch ja damals quasi in die Musikwirtschaft aufgenommen.
Richtig.
Und das war ja damals insofern, das war ja ein Adeliger. Ein sehr distinguierter Mensch. Und der hat aber trotzdem mit euch, sag jetzt einmal, wilden jungen Hunden irgendwie eine Freude gehabt, gell?
Wir haben total lustige Streits gehabt, ja. Großartig, ich habe ihn geliebt. Wobei natürlich geschäftlich ein großes Schlitzohr, ja. Also unsere Rechte sind auf die nächsten 80.000 Jahre jetzt mittlerweile bei Sony.
Aber ich habe gehört, ich weiß nicht, wenn man das erzählt hat, dass er dem Hansi Lang eine Kieferorthopädie-Operation alle Zähne richten muss.
Ja, oder dem Haley Steinberg, ich weiß es nicht.
Nein, angeblich dem Hansi, weil das irgendwie ein Sänger, der muss den Mund aufmachen und da müssen die Zähne gekriegt werden. Aber dass die Plattenfirma sagt, mach ich einmal quasi den Mund auf, schau da deine Zähne da, ich zahle da den Zahnarzt. Das muss ich sagen, ja, das ist mir in 50 Jahren...
Aber da gab es viele wunderliche Dinge mit dem Zusammenhang.
Aber der Hansi Lang war ja auch mal Teil von Minisex,
ja,
ne?
Ja, der hat bei uns auch gesungen, ja, aber also im Studio. Aber unser Label, auf unserem Label haben wir die Hansi Lang Sachen produziert, ja. Eigentlich alle. Also die in der Zeit, die man heute noch kennt, ja.
Keine Angst, das war damals eines der meisten Graffitis in Wien.
War zu der gleichen Zeit eigentlich auch Franz Morag mit dem Schizopunk? War das,
ja, das war die
auch,
gleiche
auch
Zeit.
Ähnlich? Ja?
Ja, genau.
Und Falco war ja auch parallel mit euch.
Wir haben auch die erste Tournee mit Falco gespielt.
Ich habe da in dem Lexikon, das ist Wien-Pop-Lexikon, sind ja Interviews mit dir drinnen. Und da steht zum Beispiel... Das hast du gesagt, Schalter fädete Mitte der 80er aus, weil die neue deutsche Welle abebbte. Minisex wurden dann plötzlich dem Austropop zugeschlagen. Das wollte ich zwar nie, aber es rettete uns, weil wir dadurch in die Evergreen-Schiene kamen.
Richtig, ja, das ist auch ein schönes Beispiel, ja, was du da sagst. Ja.
Aber das heißt dann, man wurde dann ja auch quasi so vom Mainstream wahrgenommen. Hat euch das nicht ein bisschen so diesen coolen Revoluzzer-Schmäh irgendwie abgebürstet?
Also da gibt's eine interessante Geschichte. Wir begannen ja im tiefsten Underground. Ja. Also unsere erste Platten, die haben die Schmetterlinge produziert. Und das war mir die Platte des Monats in der Musikbox, die es damals gab in Ö3 und so weiter. Also war eine super Geschichte, aber hat überhaupt keine Hits gehabt. Ja. Und dann kam unsere Liaison mit dem Friedberg Ariola, mit dem Herr Grand Seigneur. Und dann haben wir eine neue Ära gestartet. Und das war dann auch die Geschichte, wo dieses New Wave-Thema extremst stark wurde. Und wir haben uns eigentlich neu erfunden, ja. Und kamen damit automatisch aber auch ins Radio, ja, also in die normalen Sendungen. Dann wurden wir quasi im Mainstream, absolut richtig. Allerdings live waren wir immer wild, ja. Und der Austropop, wie ich da offensichtlich einmal gesagt habe, hat quasi mit unseren Hits dann sehr viel anfangen können. Und wir haben mittlerweile Evergreens, wobei ich über die Evergreens sehr dankbar bin, weil das hat nicht jeder. Ja. Das hat nicht jeder Evergreens. Ja. Und eigentlich sind Evergreens sowas wie Rückblenden in eigene Situationen, Lebensgeschichten und so weiter. Tolle Geschichte. Evergreen ist ein Wort, das ich mittlerweile lieben gelernt habe.
Das ist auch so ein schönes Wort. Und es stimmt auch, das ist wirklich quasi das Letzte, was bleibt. Ich habe ja zeitlang in einem Altersheim auf der Pflegestation ehrenamtlich gearbeitet und habe mit denen gesungen. Und das, was im das Letzte ist, auch bei ganz schwer demenzkranken Patienten, bleibt, sind die Erinnerungen an die Melodien in der Jugend und Kindheit. Mhm. Die wussten nicht, ob ich jetzt ihre Mama bin oder ihre Oma oder wer auch immer. Ja. Mhm. Haben die eigenen Kinder nicht erkannt, haben fehlerfrei Lieder aus der damaligen Zeit mitsingen können. Und du spürst auch und siehst dann auch, wie was da aufgeht quasi, was da für Emotionen damit verbunden sind. Mhm. Und das ist schon sehr schön und sehr berührend, wenn man sowas
geschaffen hat. Wir selber haben ja auch alle Evergreens. Also, ja. Wenn ich jetzt an Heroes von David Bowie denke, ist für mich ein Evergreen.
Absolut.
Zum Beispiel.
Ja.
Wir blättern ja da in der Vergangenheit und ich habe ein Interview von dir aus dem Jahr 2014 gefunden, anlässlich der Veröffentlichung des Albums Reduziert.
Ja.
Die grundsätzliche Entscheidung für ein neues Minisex-Album hatte jedenfalls keine finanziellen Gründe, denn Geld verdienen mit Musik ist heute mehr Lotto denn je. Eher seien es Besessenheit und Liebe gewesen, denn die ökonomischen Bedingungen für Pop wären gegenwärtig schlecht. Es sind jetzt 10 Jahre dazwischen und ich glaube, da hat sich nicht wirklich was verändert an der Grundaussage.
Das ist, was du da quasi zitierst, ist, glaube ich, ist leider richtig. Also ökonomisch mit Tonträger ist nicht mehr viel irgendwie Großartiges zu erzielen. Wobei aber auf diese Platte bezogen, Reduziert aus dem 2014, die wir ja mit der Creme de la Creme der österreichischen Elektronikszene gemacht haben, mit dem Patrick Bulsinger, Christopher Just und Gerhard Boduznik, das ist eine Platte gewesen, die zum Beispiel eben wieder mich versöhnt hat mit sehr vielen Kritikern, weil wir hatten nie davor so einen Kritikerzuspruch wie bei der Platte, ja.
Und du kommst nicht rein.
Meine Lieblingsversion, muss ich sagen, da hast du ja lustig deine zwei quasi Leben, die Werbung und die Musik verbunden. Mit ich fahre mit dem Auto für die Wiener Linien.
Genau, da haben wir. Das war super.
Sensationell.
Ja, weil das ist eine super Geschichte. Weil, also wie gesagt, ich unterrichte, also ich bin Dozent an der Uni für Werbung. Und einer der Studenten, also gibt es ja viele Studenten, die eine eigene Agentur gegründet haben und.
Ich war auch in der, also vor 20 Jahren in der Werbeakademie.
Aber du warst nicht bei mir.
Nein, aber so lange machst du das schon, oder?
Ich mache das seit 2004.
Aha, nein, ich war 98, nein, okay. Ist noch länger als 20 Jahre. Okay, wurscht. Schweigen.
Aber jedenfalls einer der Studenten hat eine eigene Agentur, sehr erfolgreich und macht für die Wiener Linien viele Sachen. Und der hat mich angerufen und gesagt, er würde gern ein Video produzieren, eben für die Wiener Linien, wo man das Ich fahre mit dem Auto quasi im Zeitgeist auf öffentlichen Verkehr umbaut, U-Bahn und so. Ja. Und da haben wir gedacht, eigentlich eine gute Idee, warum nicht? Und wir haben das neu aufgenommen und haben einen neuen Text geschrieben dazu.
Sensationell.
Wir fahren mit der U-Bahn, alles geht so schnell.
Jetzt kommt dieses Album, Bikini Atoll, Jahrzehnte später wieder am Markt. Was hast du da gedacht, wie man dir gesagt hat, wir bringen das wieder raus?
Ich habe das eigentlich als sehr schöne Idee empfunden. Ja? Das war unser erstes, es ist unser zweiter LP gewesen in Wirklichkeit, aber unser erste kommerzielle LP, die diese New Wave quasi in jeder Zelle trägt, ja. Und da ist eigentlich dieses Konzept realisiert mit des kurzen, prägnanten Bildern, kurzen, prägnanten Songs und, ja. Und ich liebe es, diese Platten. Übrigens, das Cover haben wir damals noch selber gemacht.
Ich wollte gerade sagen, das Cover ist extrem super auch.
Mir freut es total, dass das wieder veröffentlicht wird. Diese Texte da drauf, die habe ich geschrieben und gemeinsam auch oft mit der Mutter meines Kindes, damals mit der Regine Steinmetz. Und das ist wirklich, es ist eine Platte, die durchgehend einen eigenen Drive hat. Ja. Früher in dieser Phase war natürlich noch quasi diese Melodieführung auch oft wichtiger. Die ist im heutigen Pop teilweise nicht unbedingt immer das Wichtigste. Mhm. Ja. Da geht es auch oft um Produktion und so weiter. Wir haben nur sehr rudimentär produziert. Ja. Das Herdner hat einen gewissen kernigen Touch. Ich liebe es, wenn was wieder veröffentlicht wird, weil ich finde es eine sehr schöne Geste. Damit verdient man jetzt nicht wirklich Geld, ja, aber es ist eine schöne Geste. Ja.
Aber mich hat es auf jeden Fall, ich weiß nicht, dein Zettel, ist da noch prall gefüllt?
Nein, ich habe nur einen Wunsch zum Abschluss. Also eine Frage und einen Wunsch.
Du willst die Platte mitnehmen, ich weiß es.
Ja, auch.
Verständlich.
Die Frage, Dschungelcamp. Würdest du ins Dschungelcamp gehen?
Na gut, also Susanne, ich hab dich wirklich super lieb. Aber also.
Naja, aber man muss sagen, nein, aber das macht inzwischen in der jungen Zielgruppe mega Reichweite.
Aber das stimmt schon. Also wenn du quasi
irgendein Produkt
einen hohen Bekanntheitsgrad bekommen willst, dann sind solche Trash-Formate natürlich gut geeignet. Wobei man dazu sagen muss, dass du es quasi als Personenmarke eigentlich auch nur eine passt, wenn du selber Trash bist.
Ja, logisch, ja.
Ja, aber da entziehe ich in meinem persönlichen Legendentitel, den ich ihm verliehen habe. Ich meine, entschuldige, Rudi Nemetschek im Dschungelcamp.
Das, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht trotzdem cool wäre. Ja? Also nee, wenn nein, du das nein. gut also, machst.
Danke.
Ja, bitte.
Okay, dann habe ich meinen zweiten Wunsch.
Es tut mir weh.
Der tut jetzt nicht mehr weh, aber das würde ich mir wirklich wünschen. Ich habe es auch dem Eberhard vorher schon mehrfach gesagt. Ich bin für Mini-Sex beim Song Contest.
Das hast du immer wieder geschrieben, habe ich verfolgt. Ja. Ich muss dazu
bin
sagen,
hartnäckig.
Also
ich sehe das so vor mir.
Mein Freund, der ja halt noch stark involviert ist in diese ganze Song Contest-Geschichte, da kriege ich immer mit, wie das läuft. Und ich muss dazu sagen, this is not my world.
Nee. Ja, aber reizt dich nicht dieses... Nee. Komplette also, Gegenteil.
Nein, da geht es gar nicht um die Musik, ja, weil das ist halt Entertainment, das ist schon okay. Aber da, wie diese ganzen diese Prozedere ist und wie die 1000 Juries und dann müssen die Leute 100 Mal was verändern und die meisten investieren irrsinnig viel Energie und so, wird aber da eh nichts. Nee.
Aber auch nicht aus Neugierde und aus dem Spaßfaktor, das zu erleben, nicht?
Nein.
Du warst ja schon quasi beim Song Contest mit Künstlern.
Ja, ich war in der Jury und ich war damals auch mit der Simone. Und ich muss ihm auch da absolut recht geben. Mhm. Ich meine, für diese 3 Minuten Auftritt, die man da vor einem Millionenpublikum hat, ja, kann ich mir vorstellen, dass das auf der einen Seite witzig ist. Ich meine, schau, der Nemetschek ist beim Song Contest, ja. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dass er diesen Legendenstatus, den die Band hat und den der Rudi hat, ja, dass der genau in solchen Dingen drinnen steckt. Okay. Du stehst in so Hits, wie ich fahre mit dem Auto oder Eismeer und so weiter, ja. Weil, weißt du, ich habe Mandy mit den Bambis gesehen bei einem seiner letzten Live-Konzerte.
Großartige Musik.
Mhm. Ja, aber ich war traurig.
Weil?
Weil so habe ich mir das nicht vorgestellt.
Ja, aber ich habe mich so auch nicht vorgestellt, wenn ich in den Spiegel schaue.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Es geht ja immer darum, und wir haben ja schon darüber gesprochen, du verbindest ja mit diesen Liedern, du verbindest ja Dinge.
Ja.
Verstehst? Ich muss mir jetzt nicht zu 100% und unbedingt mit Gewalt in die neue Zeit rüberbeamen, mit Dingen, die mich emotional berühren, weil sie früher waren. Das ging mir zum Beispiel. Also ich gebe euch ein Beispiel. Ich weiß, das dauert jetzt vielleicht ein bisschen von Baby Come Back von den Eagles. Ja,
habe ich zu Hause.
Ich auch. Die Single. President Records. Auch Areola im Übrigen, Original. Ja. So. Da habe ich auf der Single, die man damals gekauft habe in die 60er Jahre, einen Knackser. Ja? Mhm. So. Wenn ich dieses Lied heute höre, von einer CD, wo dieser Knackser nicht drauf ist, geht mir was an. Du weißt, was ich meine? Weil dieses Hörbild, das hat sich so eingebrennt, auch in dieser, auch in der Zeit damals, ja. Es fehlt mir etwas, weil es geht nicht nur um den Titel. Es geht um viel mehr. Es geht um die Titel, die Zeit, das, was die Zeit mit einem gemacht hat, ja. Und ich glaube nicht, dass man das einfach irgendwie so, jetzt so, so rüberbeamen kann. Und darum glaube ich, dass beim Konzert ist das genau was anderes. Weil da stellt ihr euch auch noch anders dar, als würde ein Hund auf der Bühne.
Völlig linear authentisch. Genau. Ja. Aber der Song Contest, der verlangt seine eigenen Gesetze. Mhm. Aber ich finde das ein Kompliment, was du da immer machst. Ich finde es wunderbar, aber es ist nicht meine Welt.
Ja, okay, verstehe ich jetzt. Okay.
Aber lieber Rudi, ich weiß nicht, bist
ja, ich habe meine Wünsche angebracht.
Weil sie ist ja, sie hat ja im E-Mail ja wirklich Kapriolen geschlagen, nachdem sie gehört hat, Herr Nemetschek.
Kapriolen geschlagen.
Ja bei uns.
Das sind nur Wetterkapriolen.
Nein, nein, also als positiv. Ja. Ja. Also du hast ja, du warst so euphorisch, dass ich mir gedacht habe, ich werde hier heute meinen Schlapfen halten. Aber es ist mir natürlich wieder nicht gelungen. Ja.
Ist auch nicht gut.
Es ist aber großartig
mit euch. Gefürchteter Niedertexter. Ja. Aber liebe Susanne, mich freut es für dich, dass der Rudi heute da war. Es freut mich natürlich genauso wie für mich. Ich habe ihn, glaube ich, vor 30 Jahren das letzte Mal so lange zu Gesicht bekommen oder noch länger. Danke, dass du da warst.
Ich danke euch total. Es war ein total
amüsantes
Gespräch. Merci beaucoup.
Wir wünschen dir alles Gute, dir und der Band und ihr Lieben da draußen.
Danke.
Bleibt dran, wie immer. Wir kommen wieder. Wann wissen wir nicht? Das ist das Konzept dieses Podcasts. Immer wenn wir Gäste finden, die wir gerne hier. So, sie muss jetzt was noch etwas überreichen. Ich werde jetzt diese Zeit überbrücken. Also das Prinzip dieser Sendung ist ja auch, dass wir nur Leute auf die Couch bringen, gerne, wo wir gern plaudern können, wo wir wissen, das sind irgendwo auch unsere Helden. Und der Rudi hat dazugehört und jetzt gibt es ein Geschenk.
Jetzt gibt es ein Heldengeschenk. Dieser Kuli, kannst du dich noch erinnern?
80er Jahre, Vierfarbkuli.
Ja,
ich dachte, den muss ich dir schenken. Das ist super, oder? Und ein Spruchplakat. Ja. Weil ich mir gedacht habe, das passt so zu euren Live-Auftritten. Die kennst du wahrscheinlich auch von früher. Die kennt man auch aus seiner Kindheit, diese Plakate.
Sehr schön.
Bring Freude.
Sehr schön.
Ein fröhlicher Mensch ist eine Wohltat, bring Freude.
Das schaut aus wie geht's auf die Wirtshaus, gell?
Nein, das gab es früher immer bei der Jungschau und so weiter.
Ja, genau.
Da kenne ich das.
Kreise bin ich nie hineingeraten.
Danke, liebe.
Ja.
Danke.
Das könnte aber in einem burgenländischen Wirtshaus hängen.
Ja,
so. Ja, das Ganze, das ist auch Camp.
Ja.
Ja, das ist Camp. Angewandtes Camp ist das.
Dankeschön.
Danke.
Und jetzt sind wir draußen. Bussi, weltweites Internet. Bussi, Papa.
Rudi, Rudi, die Wald, dein Schatz.